Jetzt geht es um Katar. Katar, bekanntlich ein geografischer Zwerg, ein finanzieller Riese, ein Land, das geholfen hat, dass die Credit Suisse überhaupt überlebt hat, indem die Katarier einmal 8 Milliarden dort eingeschossen haben. Wir in der Schweiz verdanken den Kataris auch noch, dass auf dem Bürgenstock oben die Hotels wieder neu gebaut wurden. In Zürich das Atlantis und in Bern der Schweizerhof. Und bei deutschen großen Unternehmen wie Daimler ist sehr viel katarisches Geld drin. Und es gibt Schätzungen, die sagen, so ungefähr ein Fünftel der City in London sei ebenfalls katarisches Kapital drin. Katar kam in die Schlagzeilen jetzt vor gut einem Jahr ungefähr, als die Saudis und die Emirate auf die Idee kamen, Katar müsse jetzt mal isoliert werden, denn die Kataris seien ja schuld am ganzen Terror, die unterstützten Terror in der nahöstlichen Welt, und jetzt sei es einmal genug. Den Ausschlag gab dann auch noch eine Geschichte mit einer Geiselnahme, also einige Leute aus der Umgebung des Direkten, des Königshauses, des Emirats von Katar, gingen auf Falkenjagd in einer Region von Irak, wo sie eigentlich nicht so sicher waren, aber sie glaubten, sie seien sicher. Dann wurden sie als Geiseln genommen und dann zog sich dieses Drama hin, der Befreiung dieser Geiseln diplomatisch. Naja, fast so lange wie das, was Herr Brühl hat uns vorher geschildert hat in Bezug auf die Mediation zwischen Amerika und Iran wegen der Geist, die jener Befreiung von Gefangenen, zog sich also über ein Jahr hin und schlussendlich zahlten die Katar ungefähr 1 Milliarde an Lösegeld. Und dieses Lösegeld unglücklicherweise kam noch zum Teil in die Hände von den Iranern. Und dort hat Soleimani, von dem wir gestern auch gehört haben, also der Kommandant der Al-Quds-Brigade, hat da das Ganze noch vermittelt, und da musste man ihm noch dankbar sein. Und dann fanden die Saudis und die Emirate und so weiter, jetzt ist genug, und dann sagten sie, jetzt isolieren wir die mal völlig, und dann schnürten sie dieses kleine Land völlig ab und dachten, so, jetzt werden die kapitulieren. Das taten die aber nicht, die richteten sich sofort neu ein, haben importiert ein paar tausend Kühe beispielsweise, damit sie selber Milch produzieren können, und Gemüse und so weiter importieren sie aus der Türkei, respektive aus Iran. Kurz, das Resultat war eigentlich ein ganz anderes als das, was die Saudis und die Emirate erwartet hatten. Die Kataris haben sich irgendwie das fertiggebracht, mit der komplizierten, eigentlich unlösbaren Situation klarzukommen, und haben sich Iran angenähert. Und das ist die Situation, in der man jetzt steckt. Und jetzt, naja, jetzt alle, die das ausgelöst haben, handeln oder reden jetzt oder würden reden nach der Devise von Wilhelm Busch, der einmal geschrieben hat, der Affe hält den Schwanz ins Feuer und schreit als wie ein Ungeheuer. Soweit ist es jetzt zur Zeit. Mark Farha ist Schweizer, Libanese, Amerikaner. Ist das richtig ungefähr? Derzeit ist er nur Amerikaner und Schweizer. Seine Familie kommt aus dem Süden des Libanon. Er lebte 20 Jahre, glaube ich, in der Schweiz, 10 Jahre in Amerika und jetzt 10 Jahre in Doha, ist Professor dort für politische Wissenschaften. Und ich bin sehr glücklich, Marc, dass wir dich hier haben, denn du kannst uns viele Rätsel, die uns dieses hochinteressante kleine Land, klein geografisch, wie gesagt, riesig finanziell, kannst du uns möglicherweise erklären.
Vielen Dank, Erich. Und es ist mir wirklich eine sehr, sehr große Ehre, hier zu sein. Ich möchte Werner von Gent und auch Erich Giesling, aber auch Erich Honecker, Arnold Hottinger, Namen durcheinander bringen. Da sieht man, wie ich geschlafen habe. Alle bedanken und euch alle auch. Und zwar auch deshalb, weil ich wie ehrlich gesagt habe, bin ich als Schweizer aufgewachsen. Ich fühle mich auch Schweizer, aber in der Schweizer im Militär war ich gewesen, Monte Ceneri. Und bin nach Amerika gegangen und fühle mich auch sehr als Amerikaner natürlich. Mein Vater ist Amerikaner eigentlich, libanesischer Abstammung, wie viele Amerikaner. Wie auch, wie ich vernommen habe, ein entfernter Verwandter von mir, einer der Architekten des Iran-Deals, ist Gary Seymour. Und er ist ein entfernter Verwandter von mir, wie ich an der letzten Familienversammlung vernommen habe, hatte ich nicht gewusst. Wie auch George Mitchell, der hier in Irland war, war auch libanesischer Abstammung. Also es ist interessant, dass die Libanesen da eine Vermittlerrolle gespielt haben manchmal, die amerikanisch-Libanesen. Und Stichwort Vermittlerrolle, das hatten wir jetzt im letzten Vortrag, und ich will so weit wie möglich in einer dilettantischen Art und Weise und vielleicht nicht immer mit dem besten Deutsch, weil meine Mutter Deutsche ist, aber ich spreche sehr selten Deutsch. Ich habe jetzt die letzten 3 Jahre nur auf Arabisch unterrichtet und korrigiert, musste mich da rein. Und natürlich Englisch, das kommt mir auch und liegt mir näher, aber das Deutsche ist irgendwo noch dort im kollektiven Unterbewusstsein, inshallah. Also, Stichwort Neutralität. Ich wollte das kurz aufgreifen jetzt in Bezug auf Katar, weil Katar, wie wir wissen, ist, wie das Erich Giesing schon gesagt hat, ist ein kleiner Superstaat fast, ein Märchen fast. Es hat nie ein Land gegeben, glaube ich, in der Geschichte, soweit ich bin eigentlich Historiker von Berufung her, das so schnell so eine massive Entwicklung erlebt hat, sei es demografisch, sei es wirtschaftlich. Also wir reden hier von einem Quantensprung, ohne desgleichen, also der seinesgleichen sucht. Und man kann aber, Katar hier, und ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen auf diese geografische Lage, weil ich will das im Generellen sagen, ich bin ein Fan von der großen Geschichte, von den großen Zusammenhängen und nicht nur vom Fokus auf die kleinen oder kleinen Persönlichkeiten wie Trump, und manchmal sind es auch große Persönlichkeiten. Natürlich haben sie eine Wichtigkeit in der Geschichte, aber ich schaue gerne auf die großen Zusammenhänge manchmal. Und wenn man das hier so anschaut, Katar hier, kann man sagen, über die Geschichte gab es immer wieder Völkerwanderung. Erich Giesing kann das vielleicht bestätigen, wenn er das weiß. Von hier, also vom Afrika nach Jemen natürlich und dann von hier rüber in die Levante. Und wenn man hier durch die Wüste geht, als Beduin, sieht man auf eine gewisse Weise nachher einen weißen Bergehang, und das ist der Libanon. Und Libanon heißt ursprünglich Leban, wenn ihr das wisst, wie das Joghurt, ist weiß. Das ist, was es ursprünglich heißt. Also das ist, wieso der Libanon und dieses Gebiet immer ersucht war für die Nomaden, die kamen von hier auf der Suche vor allem nach Wasser und Frieden. Katar ist vergleichbar zu einem gewissen Grad, natürlich nicht 100%, aber zu einem gewissen Grad mit Ländern wie die Schweiz natürlich, und das will ich euch noch näher bringen natürlich, Singapur und Libanon, ja, lassen wir mal aus. Wieso? Weil das sind Länder, die sind geografisch positioniert zwischen Riesen, also in der Schweiz müssen wir es gar nicht erläutern. In Katars Fall sind es natürlich Saudi-Arabien und Iran, Singapur haben wir natürlich China und USA. Und da kann man verschiedene Sachen machen, gibt es verschiedene Merkmale, müssen wir nicht alle durchgehen. Aber eine der Merkmale ist die Neutralität, die natürlich verankert ist in der Schweizer Verfassung, aber auch, und das ist wichtig, und ich habe das meinen Studenten dann versucht einzutrichtern in Doha, den Kataris auch, ist leider nicht immer vielleicht gelungen, aber die kennen ja ihre Verfassung oft nicht so gut, aber im 7. Artikel der Katari-Verfassung steht ausdrücklich, this country constrains itself to peaceful conflict mediation and does not get involved, you know, in other countries' affairs, etc., etc. Und das ist natürlich gebrochen, dieses Versprechen und das Prinzip der Katari-Verfassung ist übergangen worden im Zuge des arabischen Frühlings. Dann gibt es die Idee der strategischen Allianzen, und wir haben das natürlich im Katari-Fall jetzt erlebt. Traditionell, und wir kommen auch darauf zurück, war Katar immer zwischen Iran und Saudi. Saudi-Arabien war immer auch manchmal sogar die größere Gefahr und Mitgrund für die Platzierung der amerikanischen Truppen in Katar war eine Security-Garantie gegen Saudi-Arabien. Hier sieht man das alte Doha, also das ist unglaublich, und ich kenne ein paar der alten Kataris und ich kann mir immer noch nicht ganz vorstellen, ich lebe ja dort, wie um Himmels Willen die überleben konnten in diesen Zuständen ohne Air Conditioning. Also es ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Da muss man wirklich ein Tough Guy sein, und wenn man die alten Kataris anschaut, die leben auch viel länger wie die Jüngeren. Ich habe viele Eltern meiner Studenten sterben mit 50 oder so an Diabetes oder was weiß ich, aber die Großväter leben normalerweise bis 80, 90, weil die halt ein hartes Leben geführt haben auf diese Art. Und das ist das moderne Doha, da braucht man nichts, einfach das die Klischees. Hier sind einige meiner Studentinnen, eine Cousine des Emirs, und sie ist mit einem, der ist leider verstorben, der Father Walsh von Georgetown, einer der ganz großen Jesuiten in Georgetown. Ich habe auch in Georgetown studiert, Undergraduate. Und einfach zum Zeigen, das war in Georgetown, wie dieser wunderbare, und das ist eigentlich sehr traurig auf eine Art, weil ich glaube, das wird vielleicht, ich weiß nicht, ob das noch weitergehen wird jetzt mit all diesem, was wir erleben heutzutage, aber dieser Dialog der Kulturen, ich finde, ist das Essentielle. Und das ist auch der Luxus, den wir hier haben, muss ich sagen, ganz offen. Es ist ein Luxus, offen reden zu können, ohne persönliche Interessen zu analysieren. Das könnt ihr alle hier. Ich kann es auch, denke ich, hoffe ich. Aber es braucht Courage und viele Leute können das nicht. Auch nicht in Amerika, auch nicht in anderen Ländern, weil wir alle politische und finanzielle Interessen haben. Hier ist der Emir. Ich bin irgendwie nicht, dass ich wichtig bin, aber irgendwie im Hintergrund. Das ist der Emir und das sind unsere Studenten gewesen. Ich glaube, 2010 war es die Klasse, die abgeschlossen haben. Hauptsächlich 30% Kataris und der Rest von allen Herren Länder, 54 Länder der Welt. Das ist Georgetown in Katar, das etabliert wurde von der Sheikh Hamosa. Hier nochmal Dialog als Basis der Zivilisation. Das ist mein Freund, der jetzt leider auch sehr krank ist, der eigentlich Katar gemacht hat, zusammen mit dem Emir. Ist auch der ehemalige Chef der OPEC und der ehemalige Ölminister Abdullah bin Hamad Al-Attiyah. Und das ist bei ihm zu Hause in seinem Majlis. Also die hat immer ein Haus und hat mal ein Majlis. Majlis ist so wie hier. Leider muss man sagen, nur für Männer normalerweise. Da wird diskutiert, da wird Tee getrunken. Und das ist in meiner Klasse, also ein bisschen anders. Er ist ein unglaublicher Historiker auch, liest sehr viel und eine schillernde Figur, der das Gas gebracht hat nach Katar. Also dank ihm ist Katar so reich geworden eigentlich, kann man sagen. Ihm und noch eine andere Figur, die aber auch, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass Katar ein Problem hat. Die andere Figur ist dieser Fellow hier, das ist der Premierminister, einer der reichsten Männer der Welt, Hamid bin Jassim, haben Sie vielleicht schon gehört von ihm, der Architekt des arabischen Frühlings. Wie Saudi-Arabien, wenn man sich vorstellt, während dem arabischen Frühling an Alterssklerose, wenn das richtig ist, leidete zu einem gewissen Grad, hat Katar natürlich das Vakuum gefüllt. Und er vor allem im Particular, also eher spezifisch, Hamid bin Jassim hat das Heft in die Hand genommen, auch mit dem Emir Hamid, der seinen Vater, wie das vielleicht wissen, muss nicht all die Geschichte gehen, sein Vater hat viel in Zürich gelebt, Khalifa, der ist auch verstorben, aber er hat ihn damals in einem Softcoup sozusagen 1995 gestürzt, wenn man das so sagen kann. Das ist meine ehemalige indirekte Bosnin, die Sheikh Hamosa, die eben all die Erziehung gebracht hat nach Katar. Und hier ist sie mit der Frau von Bashar al-Assad, Asma al-Assad, vor dem Bruch. Also das sind kultivierte, imposante Frauen, muss ich sagen. Und da sehen wir auch den Emir und die Assads zusammen, bevor es dann zum Bruch kam. Und mehr dazu in einem Weilchen. Also hier nochmal, jetzt die Emirate, wenn sie das verfolgen oder ich weiß auch nicht, tun natürlich Wettern gegen diese beiden. Sie nennen das Nizam al-Hamadain, also das System der beiden Hamids, weil die heißen beide Hamid, sind nicht sehr nah verwandt, sind verwandt, aber nicht sehr nah verwandt. Und der Emir hat manchmal gewitzt, dass er regiert das Land und ihm gehört die Wirtschaft. Also... aber der Hamid bin Jassim hat auch sehr, sehr enge Kontakte gehabt mit den Briten und mit den Amerikanern natürlich und hat nachher im arabischen Frühling sozusagen auch mit, muss man sagen, das verursacht. Das will ich mal so sagen. Ich finde, es ist auch wichtig, dass man, wenn wir jetzt auf den arabischen Frühling zurückgreifen, mein Spezialgebiet war der Libanon und ich habe das sehr intensiv und sehr nah natürlich verfolgt. Vor dem arabischen Frühling habe ich auch dort gelebt und so weiter. Und ich analysiere das Ganze nicht als einfach in 2011 kommt da was. Klar, es gibt viele Gründe, wir können das alles diskutieren, aber es gab Vorläufer und einer davon war natürlich im Libanon. 2005 gab es einen Aufstand, die Syrer wurden rausgeschmissen. Aber es gab auch viele Pläne. Und wir müssen das nicht jetzt alles im Detail werde ich es nochmal zeigen, aber ich will nur sagen damit, dass es nicht alles plötzlich kam und nicht von ungefähr. Hier nochmal was, einer der Punkte. Wieso gibt es diesen Zwist jetzt, wir wollen vielleicht einige von euch wissen, zwischen Katar und den Emiraten und Saudi. Einerseits, schon angespielt, habe ich das vorher darauf angespielt, dass es da einen historischen Zwist gab. Wenn man ins 19. Jahrhundert zurückgeht, da gab es schon, der Gründer von Katar sozusagen, Sheikh Qasim, hat schon damals versucht, die verschiedenen Familien und Tribes, die Sippen, gegen die Saudis eine Allianz zu bilden, um sich zu schützen. Und eben, es ist eine Peninsula, es ist eine Halbinsel. Also kann man sich schon von daher, wie die Schweiz auch mit ihren Bergen, wie Libanon mit seinem Berg, dass die Geografie auch da eine Rolle spielt. Katar war immer schon... also von dem her abgeschieden. Und es gab diesen historischen Zwist, die Saudis sind der große Brüder, wie Deutschland und die Schweiz zum Teil, wie Singapur und China vielleicht und so weiter, dass sie schauten, ja, ihr seid ja nichts, was macht ihr da? Und vor allem, wie Katar nachher, nachdem sie die Gasindustrie entwickelt haben, plötzlich ihr GDP stieg. Heute kriegen sie jedes Jahr mehr oder weniger 200 Milliarden pro annum in die Tasche, also vom Gas und Öl. Das ist viel Geld. Saudi-Arabien hat 25 Millionen Einwohner, Katar hat 300.000 Citizens, Bürger. Und Saudi-Arabien hat ein GDP, ein Bruttosozialprodukt, das dreimal so hoch ist vielleicht, aber 10-mal oder mehr noch die Bevölkerung. Also es ist natürlich ein Neid da. Der größte Schatz vielleicht in der Welt oder in der Region liegt in Katar. Also das ist ein Teil auch. Aber dieser Faktor ist nicht zu unterschätzen, das sind die Muslimbrüder. Und der Sheikh Qaradawi, den ihr vielleicht kennt, hat natürlich scheußliche Sachen gesagt über die Juden, über die Aleviten, also die Juden seien, hat den Koran natürlich auch zitiert, seien die Kinder von Schweinen und Affen und so weiter. Aber er hat natürlich auch gesagt über die Aleviten in Syrien, dass jede Frau, Kind, also wirklich genozidmäßig, müssten umgebracht werden von Aleviten, nur weil sie Aleviten sind. Also es ist, das hat da, und das wurde aufgewiegelt mit natürlich Al Jazeera und so weiter. Und das ist aber, dieses Bild ist genommen, nachdem diese Blockade 2017 kam gegen Katar, als trotz keiner Reaktion des Emirs sozusagen zu sagen, wir stehen noch immer zu den Muslimbrüdern, obwohl ihr uns jetzt den Hahn abgedreht habt. Also nochmals hier ein interessantes Bild, 14 Juillet hat, glaube ich, von 2009, Olmert, Assad und den Emir von Katar und wie sich die Zeiten nachher geändert haben. Pro-Assad-Demonstration muss man auch nochmal in Erinnerung rufen, dass der Assad viele Unterstützung hat. Man kann sagen, viele sind natürlich gezwungen worden, da zu demonstrieren, aber viele auch nicht. Und unter anderem. Wir haben Erdogan. Erdogan, wir haben das angespielt, müssen wir gar nicht ins Detail gehen, aber er sagt es ganz offen von Anfang an in Syrien. Wir sind nicht in Syrien um den Assad und was auch immer. Wir sind dort, weil das unsere Patrimony ist. Es ist unser Territorium, die Osmanen, die Osmanle, die Seldschuken und so weiter, das ist unser Land. Und wir haben jedes Recht, dorthin zu gehen. Es gibt natürlich auch diese Geschichte vom Gas. Und die von euch, die die Wirtschaft nur anschauen, würden das mehr sehen. In 2010 hat Katar und Erdogan schon damals einen Vertrag abgeschlossen, wobei das Katari-Gas hätte sollen hier durchgehen. Die Saudis stellten sich in den Weg, wurde also nichts. Es gab noch eine Shia-Pipeline, die man angefangen hat zu bauen, aber natürlich jetzt auch nicht realisiert wurde. Aber nur zu sagen, wenn man das so analysiert, kann man sagen, es geht ums Gas auch. Und Russland ist nochmal ein weiterer Faktor. Und das macht es dann ganz kompliziert, weil eigentlich ist Russland auch ein Konkurrent von Iran. Das müssen wir auch mal so anschauen. Also diese Idee, dass Russland und Iran Busenfreunde sind, kann mit Vorbehalt genossen werden. Das sind strategische Allianzen hier. Und das Gleiche sagt sich natürlich auch über Erdogan selber. Man erinnert sich, dass Erdogan, nachdem er das russische Flugzeug abgeschossen hat, wahrscheinlich mit amerikanischer Hilfe, und Davutoğlu sich brüsteten damit, gesagt haben, ja, wir können gegen die Russen uns auch. Und ich habe dann schon am Anfang gesagt, war ganz klar mir und jedem anderen, das ist unmöglich. Die Türkei kann nicht leben ohne Russland. Keine Diskussion da, weil die Energie wäre futsch. Also obwohl er das hier sagt, das stimmt nicht. Also Turkey can take its gas from other different places. No, you can't. Katar kann nicht das über Nacht mit ihren Schiffen kompensieren. Und lo and behold, siehe da, Idabi, Bil Arabi, gerade nachher hat der Erdogan natürlich gesagt, Putin ist mein bester Freund, wenn ihr das wisst, nur 6 Monate später. Also hat ein Volte-Face gemacht. Machen wir nicht, aber ich glaube, die Gründe des arabischen Frühlings haben natürlich auch in der Ökonomie ihren Ursprung mit dem Preis. Ich mache das sehr, sehr schnell heute. Es ist eigentlich sehr. Okay. Begreift es nicht. Okay. Okay, ja, aber ich gehe hin und her, weil ich habe das eben, ja, okay. Ich mache es sehr, 20 Minuten ist unmöglich. Also, ich mache es einfach schnell und dann, ja, nein, wenn ihr es nicht versteht, könnt ihr nachfragen. Also, meine Theorie war immer, also, dass der arabische Frühling natürlich, ja, nicht Theorie, aber es ist auch belegt zum gewissen Grad, dass es natürlich auch mit diesem rapanten Anstieg, und ich habe einen Artikel darüber geschrieben, über die Food Prices. Wenn ihr das, und das kann man nochmal in der Grand Histoire. Wieso stiegen die Weizenpreise in 2010 72% in einem Jahr? Ägypten ist der größte Importeur in absoluten von Weizen der ganzen Welt. Eine absolute Nummer. Also, das konnte da, haben wir diese Mubarak und so weiter. Und das hat auch zu tun mit dem Federal Reserve, das damals, wenn ihr euch erinnert, 2008 mit der Finanzkrise nachher all diese Bailouts gemacht haben und die mit der Zeit, sie haben nach geäußert in Preisen der Commodities. Und das sieht man hier. dass in 2010 dann plötzlich, und natürlich gab es noch einen, auch wegen Spekulationen, anderen Gründen, gab es einen Fall, aber jetzt geht es wieder hoch. Und wenn wir jetzt reden darüber, ist die Inflation natürlich wieder ein Riesenproblem für all diese Länder, gekoppelt mit der Demografie und so weiter. Obwohl der Khomeini damals gesagt hat, in Iran, the revolution is nicht about the price of watermelons. Und ich glaube, es ist eine Mixtur natürlich. Die Ökonomen sagen, es hat alles nur mit der Ökonomie zu tun. Die anderen sagen, es hat mit Demokratie zu tun. Und die Dritten sagen, es hat mit Islamismus zu tun. Und alles stimmt ein bisschen, aber im Generellen würde ich da sagen, in einer meiner, wenn ihr meine Analyse hier wollt, das war übrigens, das können wir nachher nochmal davor. Meine Analyse ist die, dass, obwohl die Kataris und andere denken, es sei für Demokratie, für die Kataris und für Erdogan ist Demokratie gleichzusetzen mit Islamismus, oder? Mit den Muslimbrüdern und mit einer Regierung, die vom Islam regiert wird. Und das hat man gesehen, dass sie auch diese ohne Scham und sehr offen unterstützt haben, diese islamistischen Gruppen. Und das muss jetzt gesagt werden als Amerikaner, und ich bin ein sehr stolzer Amerikaner und ich bin meiner Verfassung sehr ergeben, dass wir da einen totalen Verrat begangen haben als Amerikaner an der amerikanischen Verfassung. Weil wir haben mit der CIA, mit der Clinton, mit den Kataris, mit den Saudis, mit den Emiraten, und das muss gesagt werden, dass sie alle zusammen waren zu dieser Zeit. Wie die Friends of Syria sich in Katar trafen in 2012, waren alle auf der gleichen Seite. Und das hat auch übrigens, ich sage mal, es ist noch hier, dieser Fellow, den ich vorher angesprochen habe, Bin Jassim, hat das in einem Interview, und das ist ein fantastisches Interview, das ich jedem anraten würde, sich anzuhören, weil er legt die Karten offen auf den Tisch. Aber er hat es nicht auf Al Jazeera gemacht, er hat es auf dem lokalen Qatari-Fernsehen gemacht. Man kann es aber auf YouTube anschauen. Ich glaube, es gibt englische Übersetzungen. Ich habe es auf Arabisch gesehen, aber ich glaube, es gibt englische Übersetzungen. Ich habe nur kurz geschaut hier. Ein 2-Stunden-Interview. Und er sagt, ja, absolut, wir haben Al-Nusra, Al-Qaida unterstützt, aber alles in Koordination mit Washington, mit CIA. Wir haben diese Waffen, Tonnen davon geliefert in die Türkei. Und PBS, einer der wenigen Kanäle, hat das einmal gemacht. Ich habe mich immer gewundert, ich war in der Türkei damals, kein Kanal hat das jemals angeschaut. Ich so, wieso geht ihr nicht mal da drunter, geht an die türkische Grenze und interviewt mal einige der Leute. Und PBS hat es mal gemacht und die haben gezeigt, wie sie die genommen haben. Kommen aus allen Herren Ländern, aus Tunesien, wir haben es gestern ein bisschen gehört, auch aus Europa ein bisschen, aber vor allem aus Zentralasien und auch aus Saudi. Und haben die nachher in Odeid Airbase in Katar trainiert, ins Flugzeug genommen und nachher wieder zurückgenommen und durch die Türkei reingeschleust nach Syrien. Das war die Sache. Die Nummer, ich habe das nicht geglaubt, aber er behauptet, dass im ganzen arabischen Frühling, nicht nur über Syrien natürlich, ausgegeben wurden über 100 Milliarden Dollar. Also das ist eine schöne Summe. Und das ist Ahmed Davutoğlu, den ich auch gekannt habe per Zufall. Ich bin nicht so ein wichtiger, aber ich habe eine komische, sehr, ich bin kein Spion, ich bin kein, ich bin nicht special connected, aber irgendwie durch mein Leben habe ich den Ahmed Davutoğlu kennengelernt, bevor, dass er war ein Akademiker. Ich war ein Akademiker und ich habe ihn kennengelernt, weil ich über den Säkularismus recherchiert habe, und auch in der Türkei war viel und da habe ich ihn kennengelernt vorher. Und er hat ein Weltbild, das natürlich geprägt ist von diesem Stolz in der islamischen Vergangenheit und die Idee, dass eben jetzt die Zeit gekommen sei, um diese Vergangenheit wieder aufzuerleben. Und hier ist er mit dem Außenminister der UAE, der jetzt verfeindet ist mit Katar, aber damals mit Katar, mit der Türkei und mit den Saudis alle am gleichen Strick gezogen hat. Das ist in 2012 unter der Aufsicht von Hillary Clinton in Doha hat man sich getroffen, um eben die schiitische Opposition zu unterstützen, auch militärisch. Und da wurde es offiziell gesagt, wir wollen es militärisch machen auch. Und ich weiß nicht, wie viel wir da über Genf gesprochen haben, und die Frau Heidi ist, glaube ich, gegangen jetzt, aber wer immer auch in Genf dabei war, was mich damals aufgeregt hat, war, dass von Anfang an, 2011, 2012, hat die Opposition sich geweigert, einen Waffenstillstand einzufordern, bevor das Assad gestürzt wurde. Und gesagt, wir werden die Waffen nicht schweigen lassen, bevor das ist keine Diskussionsposition meines Erachtens. Hezbollah, wie die in Libanon gegen die Israelis gekämpft haben, haben die Amerikaner und Condi Rice und sagen, er beten für einen Waffenstillstand. Und die Israelis haben gesagt, nein, machen da weiter. Also wenn Hezbollah das machen kann, wieso kann die syrische Opposition das nicht machen? Und für mich, ich meine, obwohl natürlich der Assad und so weiter, alle im Krieg ist Krieg, oder? Aber der Punkt ist, dass sie nicht glaubwürdig waren, meines Erachtens. Und wieso sie nicht gemacht haben, auch, weil sie dachten, sie könnten das gewinnen. Sie dachten, sie hätten die stärkere Hand. Und Kerry hat es auch selber gesagt, we should now turn up the heat still, there's not time for a ceasefire und so weiter. Also das war für mich unverantwortlich seitens der Amerikaner und auch aller anderen. Weil für mich als Libanon-Spezialist, ich bin kein Syrien-Spezialist, aber kenne es ein bisschen, ein paar Mal dort, es war klar, dass diese Sache nicht ausgehen konnte mit einem einfachen Sieg einer Seite oder der anderen Seite. Das war vorprogrammiert wegen den strategischen Interessen all der Länder dort, dass dies andauern würde. Und dass es sogar noch komplizierter ist wie der Libanon-Krieg, weil noch mehr Länder dabei sind. Hier ist, was Katar jetzt macht. Ich wollte noch mal vielleicht kurz dieses Bild vorher. Okay, das ist der Moment in Riyadh, wenn ihr euch erkennt, 2017, als Trump kommt. Ihr wisst, ihr kennt die Geschichte. Was hier passiert in diesem Bild, das seht ihr hier nicht. Aber vorher, der Emir sieht hier ziemlich happy, also ein Psychologe, wo ist der Psychologe, ist das ein echtes Lächeln oder nicht? Es war kein echtes Lächeln, kann ich sagen, weil ich weiß von erster Hand, was hier, also man sieht es auch auf dem Video, glaube ich, habe es nicht davor aufgehört. Der Mohammed bin Zayed, der ein Architekt ist der Kampagne gegen Katar und der starke Mann in den Emiraten. Der Sheikh Tamim war gestanden neben den Trump. Und dann kommt er rein und mit dem Rücken drängt er sich so rein. Und der Sheikh Tamim war natürlich so und er wollte nicht eine Szene machen dort vor allen Kameras, hat es also natürlich nicht reagiert, aber ist nachher prompt rausgelaufen nach diesem und er dreht sich dem Rücken zu, das sieht man hier ein bisschen auch. Und er flüstert dem Trump ins Ohr, will heißen, was passierte während der Kampagne. Und hier sind wir bei Amerika. Und deshalb, glaube ich, muss man die Sachen immer im Zusammenhang sehen. Also nicht nur Katar, sondern auch regional, nicht nur regional, sondern auch Amerika. Es geht um Amerika. Und was passierte da? Katar hat, wie auch Saudi und die Emirate zum gewissen Grad, aber noch mehr, nur auf einen, they only bet on one horse, nur auf ein Pferd gesetzt. Das Pferd hieß Hillary Clinton. Und meine Studenten sind dort in Washington und ich habe ihnen gesagt, ja, seid ihr so sicher, dass sie gewinnt und so weiter? Ich sage, ja, aber ich wäre nicht so sicher, ich sehe das und dies und jenes und so und es ist nicht 100%. Und die haben Millionen reingesteckt in Hillary Clinton durch die Clinton Foundation und andererseits. Und ich weiß nicht, ob das alles da war, naja. Aber auf jeden Fall. Und dann kam das nicht und dann habe ich diese Messages gekriegt auf WhatsApp. Congratulations, Professor. Was Congratulations? Habe ich geheiratet oder was? Nein, Congratulations, you know, you were right and we're sorry. Ich war nicht stolz, aber auf jeden Fall haben sie das so gemacht. Und die Idee war, die Emirate hatten einen sehr, sehr agilen Botschafter in Washington, Yusuf Lotaiba, und der sehr gut Englisch spricht und sehr schlau ist und so. Und der hat natürlich sofort geschaltet und hat dann das ausgenutzt, die Gunst der Stunde, und hat das Ohr, literally, he won the ear of Trump. Huh? Und deshalb dann hat der Trump, wie wir das wissen, nachher, wo war das? Ja, hier ungefähr. Hier sieht man das ja schon mit dem Sisi. Es hat noch einen anderen Hintergrund, natürlich, dass die Hillary war alliiert mit den Muslimbrüdern, wie auch der Obama zum gewissen Grad. Und der Trump wollte, wie wir das vorher schon gesagt haben, alles rückgängig machen, auch seine Anti-Islam-Parolen und so weiter. Wobei da natürlich ein bisschen ein Widerspruch drin steht in Saudi-Arabien. Weil Saudi-Arabien einerseits übernimmt jetzt diesen Diskurs des Säkularismus, naja, aber andererseits haben sie erstens mal eine sehr, sehr konfessionelle, aggressive Kampagne gegen den Iran, die basiert, ich meine, Mohammed bin Salman hat das Interview gegeben, gesagt, ja, wir Frauen so, aber mit Iran, die glauben noch an den Mahdi und wir wollen den Krieg nach Iran führen. Und da hat er geredet wie im Mittelalter. Und also ist immer noch dieser Konflikt, auch gibt es einen berühmten säkularen saudischen, es gibt viele, aber Raif al-Badawi, der immer noch im Gefängnis für nichts anderes, für sein Dasein fristet, für nichts anderes, als dass er sich ausgedrückt hat für eine Reform des Islams. Also ich meine, und so einer wird ins Gefängnis gesteckt. Also wenn du liberal bist, ist das nicht ganz die Sache. Hier haben wir Hillary mit den Dschihadisten in Libyen natürlich. McCain, der jetzt auch sehr krank ist natürlich. Also diese Geschichten, das ist Bill Hodge. Sie haben die Leute von Afghanistan sogar, und Stichwort Afghanistan, wieder aus dem Gefängnis geholt, die Leute, die dort gekämpft haben und die auf der CIA-Liste waren, und sie gebraucht, um den Gaddafi zu stürzen. Und das ist natürlich der springende Punkt, dass man das hatte. Jetzt, was wir gesagt haben für Kleinstaaten nochmals. Als kleiner Staat wie Katar hast du zwei Strategien der Political Science. Eins ist Hedging, eins ist Bandwagon. Hedging, auf zwei Pferde setzen oder sowas, wenn man das auf Deutsch sagt, eine Versicherungspolicy, kennt ihr von der Wirtschaft, wenn ihr an der Börse seid. Bandwagoning, auf den Wagen springen, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch. Aber auf jeden Fall mit einem großen Partner suchen. Und Katar ist eine Mixtur. Ich würde nie sagen, es ist kein Vergleich, obwohl Katar irgendwie 14 Milliarden in Rosneft investiert hat und so weiter. Aber es ist die Beziehung natürlich zu Putin, ist nicht zu vergleichen mit den Beziehungen zu Amerika. Amerika hat ExxonMobil alleine hat 100 Milliarden in Katar investiert. Die größte amerikanische Basis außerhalb der USA ist in Katar. Und ich glaube, du hast gestern gesagt, in Bahrain. Und Bahrain sind die Schiffe, aber nicht die Navy. Ja. Aber also das ist eine andere Beziehung. Aber man sieht in Amir hier, das ist neulich, er ist unter viel Druck, sehr viel Druck und hat sehr große Bedenken. Ich glaube, vor allem auch wegen dem Iran jetzt. Und es ist eine interessante Sache, weil wie ich mit dem Botschafter, meinem Freund und den anderen und Ministern gesprochen habe, sagen wir vor einem Jahr, die waren so aggressiv anti-Iran. Wie gesagt, da war Katar und Saudi und Emirat mehr oder weniger auf der gleichen Seite. Aber jetzt haben sie einen Diskurs um 180 Grad gewandelt natürlich. Iran, nicht, dass sie sagen, sie sind pro-Iran, aber fast. So ungefähr. Und es ist sehr interessant, wie man das sieht. Mein Erdogan ist ja nochmal ein Fall, wo der noch schlimmer ist, aber es ist die Politik hier. Dann haben sie noch mehr Milliarden Waffen gekauft. Sie hatten schon vorher, ich habe mich schon den Kopf gekratzt, ich glaube in 2011 haben sie 33 Milliarden gekauft und dann nochmal. Und es ist ein kleines Land. Sie hatten auf einmal am Anfang nur 12 Air Force Pilots, Katari. Also ich meine, das ist Protection Money, dass sie da zahlen. Das sind auch, die war auch meine Studentin, die mit Shimon Peres, der kam damals nach Katar, also nochmals, um zu sagen, dass es nicht alles neu ist. Diese Idee, dass man sich stärkt oder versichert mit Allianzen, auch mit Israel. Da gab es natürlich Beziehungen, nicht ganz offiziell diplomatisch, aber fast. Und gibt es heute immer noch und heute noch mehr. Jetzt gibt es einen Wettstreit zwischen Emiraten und Katar um die Gunst der israelischen Lobby in Washington. Man hat den Alan Dershowitz eingeladen nach Katar, man hat den Mort Klein eingeladen und so weiter. Also es gibt diese Idee, dass man sich versichert mit diesen Allianzen. Und da hat man das damals gehabt mit dem Levy und dem Shimon Peres. Und das war sogar eine der Präkonditionen für den amerikanischen Truppenversetzung von Saudi-Arabien nach Katar, war, dass man mit Israel einen Kanal öffnet. Das war eine der Sachen, die damals gesagt wurde. Und dann natürlich Erdogan. Und Erdogan ist nicht nur eine strategische Allianz, aber auch eben, wie gesagt, eine gemeinsame eine gemeinsame Sympathie für das Projekt eines islamischen Staates. Und das Erdogan und das müssen wir nicht diskutieren jetzt. Okay, ich sehe es ungefähr so jetzt, also ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, ich muss, glaube ich, alles zumachen. Ja? Also ich mache noch 5 Minuten, okay? Amerika-Russland ist für mich nicht die einzige Lösung, aber eine Präkondition, eine Vorbedingung für eine Lösung. Weil dann haben wir die Klientstaaten Saudi-Arabien und Iran und dann natürlich unten dran die Türkei, die sich jetzt versucht zu etablieren gegen Saudi-Arabien. Jetzt in der sunnitischen Welt ist dieser Kampf zwischen Türkei und Saudi-Arabien und der Kampf vielleicht nochmal blutig werden, weil die Türkei hat jetzt schon strategisch, bauen sie in Sudan und rund um Saudi, nur 50 Kilometer, glaube ich, von Mekka, von Jeddah, bauen sie eine Basis jetzt. Sie sagen für Tourismus, aber es ist natürlich auch militärisch. Und dann hat man dieses sunnitisch-schiitischen Konflikt. Und ich bin einer, das ist eine andere Geschichte, und ich habe ein ganzes Volumen darüber geschrieben hier, mit Katari Unterstützung, aber objektiv kann ich euch versichern. Diese Sache ist natürlich auch kulturell bedingt. Also es ist nicht nur alles eine Kreation der Supermächte oder sogar dieser regionalen Mächte. Klar, da gibt es auch soziale, es gibt schon Heiraten zwischen den beiden, aber es ist eine soziale Spaltung, die ausgenutzt wird. Und auch von den Medien vor allem natürlich. Die Medien haben da eine große Rolle gespielt in der Verschlechterung dieses dieses Konflikts. Okay, hier noch das ist nur ein schönes Bild, das ihr euch wieder erinnern könnt, Schweiz und Libanon. Libanon im 19. Jahrhundert, Schweiz, aber wir haben nicht Zeit, da einzugehen. Meine Heimat und meine Urheimat vielleicht einmal, aber nicht mehr, weil das Libanon ist jetzt eine andere Sache. Das ist nur ich will nicht darüber hinausgehen, aber die Idee, was für einen Staat wir haben. In Katar haben wir einen Staat des starken Mannes, wir haben das vorher angesprochen mit Ilham, wie die Liberalisierung zustande kommt. Ich bin der Überzeugung, obwohl ich Demokrat bin und Schweizer im Herzen und Amerikaner in dieser Region realistisch gesehen, es wäre so nie so gewesen. Die Frauen in Straum wurden das Stimmrecht gegeben all die Rechte, die sie haben, um in die Schule zu gehen auch, von diesem Emir und seiner Frau. Und das wurde von oben per Dekret gemacht. Jetzt könnte es sich geändert haben über die Jahre, dass es auch eine Bereitschaft gibt in der Bevölkerung. Aber am Anfang kam die liberale Deform von oben. Und Assad, was man auch sagen will, seine Frau ist Sunnitin, 70% seiner Armee ist Sunnitin. Die Christen geht es natürlich viel, viel, viel besser unter Assad als unter irgendeiner Opposition. Auch die liberalste Opposition, das muss man sagen, die haben sich diskreditiert am Anfang des Syrischen, muss man ganz klar sagen. In 2012 hat alle Opposition, auch die Christen von ihnen, 100 Gruppen, haben unterschrieben ein Bayan, ein Dekret, wir sind alle Jabhat al-Nusra, wir sind alle Al-Qaida, nachdem die Amerikaner Jabhat al-Nusra auf die Terrorliste getan haben. Und da sagte ich mir, also sorry, tschüss, ich bin nicht dabei. Das ist ein bisschen zu viel. Und viele andere Syrer auch haben das gesagt. Also ich muss nur das sagen, das ist nicht in Verteidigung von Assad, der einen Freund von mir umgebracht hat, einen sehr guten, zeige ich nachher vielleicht, aber nur zur Bestätigung, dass es tatsächlich so ist, dass die Diktatoren, auch Mubarak, wie korrupt auch gewesen ist, und Sisi jetzt vor allem natürlich, besser waren für die Christen. Ja, hier ist dieser Freund von mir, also ehemaliger Freund. 2005, Gibran Twaini, war sehr nett zu mir. Er war der Editor-in-Chief, der Publizist der größten und wichtigsten und ältesten libanesischen Zeitung, An-Nahar, und wurde umgebracht, nachdem er aus Paris zurückkam, wahrscheinlich von den Syrern. Es war eine Serie von Attentaten damals, vom Hariri bis zum Gibran Twaini und vielen anderen, die da umgebracht wurden im Zeitraum von 2005 bis 2007, ungefähr 30 Leute. Und er war einer davon. Und das ist seine Tochter. Und das ist, aber es ist einfach nur zum Sagen, dass ich nicht, das Perverse ist ja so, dass viele der Leute, die damals Syrien unterdrückt haben, im Militär vom Assad und so weiter, wurden nachher Teil der Opposition, der Turncoats. Sie haben nachher ihren Mann umgesagt und jetzt bin ich Opposition. Und jetzt bin ich für Demokratie und so. Aber du bist ein General gewesen in der baathistischen Armee vom Assad. Jetzt willst du mir sagen, dass du dir das... Also ja, ist ein bisschen schwierig, das zu verkraften, muss man sagen. Auf jeden Fall. Hier sehen wir es auch in der Schweiz. Wir haben ja Napoleon, der die Liberalität gebracht hat und so weiter. Also zum gewissen Grad. Und hier, das ist nur das ist ein schreckliches Bild, aber das ist der Konflikt. Nur, dass man so sagen kann, dieser Konflikt, das ist die Truppen vom Sherif Hossein, damals 1920, die gekämpft haben gegen die Franzosen, aber auch gegen Christen. Gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Sorry, ich will nur zum Ende kommen, weil die Zeit, das ist, ich denke, der größte Denker der arabischen Welt, Adonis. Der war 50 Jahre in Paris, war gegen Assad natürlich, auch in Beirut, aber wurde verleumdet des Alawit nachher und als ein Apologist, als ein Apologist für das Regime. Aber er hat einfach gewarnt, er hat gesagt, ja, ich will natürlich eine Demokratie und so weiter, aber wenn, was ihr jetzt vorschlägt, schlimmer ist, um es ganz auf den Punkt zu bringen, wie was vorher war, dann nein. Wenn ihr wollt, statt einer säkulären Diktatur, eine islamische Diktatur, dann nein. Und deshalb wurde er verleumdet, aber er ist ein Meister der arabischen Sprache und so weiter. Okay, ich mache es jetzt ganz kurz. Sorry, ich muss leider, soll ich positiv wenden oder negativ wenden? Zu Trump vielleicht noch, weil wir viel über Trump gesprochen haben. Und hier ist, es gibt sehr, sehr viele Sachen hier. Hier nochmals, das ist nicht Conspiracy, das ist Faktum. Es gab Pläne, Syrien zu stürzen, schon langem. Clean Break, das sind die Neokonservativen, aber schon vorher gab es das natürlich. Und auch Irak und so weiter. Also die Idee, dass man Konfessionalismus schürt in einem Washington, um Syrien zu stürzen, das war sogar in einem diplomatischen, vom Botschafter selber wurde es angedeutet in 2005. Die Israelis um auf sie zurückzukommen, weil sie heute jetzt gerade wieder Syrien bombardiert haben, muss man sagen, sie haben in Syrien ausschließlich natürlich Hezbollah und die Iraner und das syrische Regime bombardiert. Sie haben nie Al-Qaida oder ISIS bombardiert. Und sie haben es offen gesagt, dass sie sogar eine Allianz mit der Quatar haben. Das ist Michael Oren, den ich auch kenne, Doppelbürger, amerikanischer Israeli, der sagte, es sind beide bad guys, aber we prefer the greatest danger is by strategic arc extends from Tehran und so weiter. Du hast hier den ehemaligen Chef der Mossad, Ephraim Halawi, der ganz offen gesagt hat, wir lieben unsere Enemies, ja, wir werden sie helfen, aber und wir helfen Al-Qaida und so weiter. Da fragt er ihn, ihr wisst auch Hezbollah helfen? Er sagt nein. Aber er sagt, du wirst deine Enemies helfen? Ja, aber Hezbollah hat uns bedroht und Al-Qaida hat uns noch nicht bedroht. Also es ist ziemlich klar, wo Israel da steht. Sie sind auch in der Allianz gewesen, wie gesagt, mit den Golfstaaten und der Türkei in dieser Kampagne von Anfang an. Und jetzt kommt das natürlich zum Eklat wahrscheinlich sehr, 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 sehr bald. Okay. Hier haben wir auch den Botschafter, der natürlich mit Dschihad-Sympathisanten war. Ich wollte nur auch im Anbezug auf was gestern gesagt wurde, zu Trump. Trump war der einzige Kandidat in amerikanischen Präsidentschaftswahlen, mit Ausnahme von den Bernie Sanders vielleicht und links außen, der gegen den Krieg war. Ich meine, er hat es offen gesagt, er wollte nicht mehr in Regime Change das machen, nicht mehr diese Politik verfolgen, der Neokonservativen und so weiter. Jetzt, er wollte auch, hat er gesagt, das war, also wollte denen die Stirn bieten und auch dadurch, glaube ich, hat er viel Unterstützung gewonnen, weil die Mehrheit der Amerikaner, sieht man auch hier, zum Beispiel, das war im 2013, wie der Kerry wollte, als der Kerry und der McCain, der gespielt hat an seinem iPhone, das hat mich ziemlich aufgeregt als Amerikaner. Das ist einer, der behauptet, er sei ein Warhead. Und ich war um 3 Uhr morgens in Doha auf, hatte viel Arbeit und ich habe denen zugeschaut im Kongress. Und nachdem sie debattiert haben, einen Krieg anzufangen, den 75% der Amerikaner nicht wollten, das Militär eigentlich auch nicht wollte, hat er mit seinem Poker gespielt auf seinem Phone, als ob das ein Witz wäre. Also das muss man sich mal vorstellen, wie zynisch das Ganze ist. Und da muss man sagen, ja, woher kommt der Trump seine Sympathie für den Trump? Und zum Teil kommt es auch von dieser Geschichte, dass er das gesagt hat. Nur, ich meine, und man muss auch sagen, dass nicht nur rechts außen ist, sondern einer wie Tom Friedman, der ein liberaler Halbgott ist für viele, hat das offen gesagt, dass wir sollten, muss man sich mal auch mal vorstellen, ganz zynisch, es ist trying to be Trump, ISIS unterstützen, weil sie Iran und Hezbollah und Russland und so weiter bedrohen. In Syria, Trump should not let ISIS be Assad's, Iran's, Hezbollah and Russia's headache, the same way we encourage the Mujahideen fighters to bleed Russia and Afghanistan. Also, was haben wir gesagt? Forget history oder sowas? Naja, oder ich weiß auch nicht. Blame history. Well, blame the forgetting of history. Das Einzige, was man von der Geschichte lernt, ist, dass man nichts von der Geschichte lernt. Und das war übrigens ein Spruch, der nicht von, ich glaube, das wird gesagt, von Herder gesagt. Der Einzige, was die Geschichte lernt, ist nichts von Herder. Aber das war eigentlich einer, der heißt Ali Mas'udi, Muruj al-Dhahab. Das ist vom 9. Jahrhundert, wurde das schon gesagt, einer. Ja, wir lernen nichts von der Geschichte und wir wiederholen diesen gleichen katastrophalen Fehler, wie das schon vorher passiert ist. Und was ich hier nur sagen wollte, die Gefahr in Amerika, da tue ich dem Herrn Spielmann mit allem Respekt widersprechen. Er hat es ja gezeigt am Anfang mit den Founding Fathers in George Washington. America does not look for entangling alliances. Adams, der sagte, America does not go abroad for monsters to destroy. Das ist die Founding Fathers von Amerika. Jetzt kommen die Neokonservativen und die Neoliberalen, die sagen, wir müssen die Demokratie herbeibomben. Und das sagt sowohl George Bush als auch Barack Obama, das sagen sie alle. Wenn man die Rede von George Bush in 2003 vergleicht mit der Rede von Barack Obama in 2008 in Kairo und so weiter, und 2009 in Kairo war es, glaube ich, es ist kein Unterschied. Es ist Hillary Clinton und die Anti-Iran, we have to obliterate Iran. Das sagte Hillary Clinton, das sagte nicht ein Neokonservativer. Also diese Idee, dass wir das herbeibomben können, ist Mumpitz und es ist nicht eine Meinung, die unbedingt geteilt wird von Amerikanern. Trotz aller Medien-Brainwashing sind die Mehrheit der Amerikaner gegen diese Politik. Also zum Beispiel, was jetzt heute passiert ist mit Iran und so, ist das wirklich? Ich meine, will der Amerikaner wirklich diese Kriege führen? Wir haben 22 Suizide jeden Tag, hatten wir vor 2 Jahren in der amerikanischen Armee. 6.000 Suizide im Jahr. Also das ist ein Mitgrund, dass ich dem nicht zustimme, dass es nur links oder rechts oder Demokraten oder Republikaner sind. Die Demokraten fordern Trump heraus, mehr zu bombardieren. Wie der Trump Syrien bombardierte hat, da gab es keinen Mucks von den Demokraten oder von den Liberalen in Amerika dagegen. Weil die New York Times und alle anderen pochen ja darauf. Also das muss man sich nur noch in Erinnerung rufen. Und wir sehen auch natürlich, es ist eigentlich mehr das Establishment gegen das Establishment. Der Trump kam ursprünglich als Anti-Establishment-Kandidat, dass er diese Kriegsserien da aufheben würde, dass er den Unmut, den Missmut im Militär, der Kriegsmüdigkeit Zoll gibt oder dass er ihnen in Respekt gibt. Es gibt auch ganz links, haben wir Cynthia McKinney, die eine Congresswoman war, die sogar gesagt hat, damals, I'm voting for Trump. Und das, die ist links, natürlich viel links von der Hillary, because I'm fed up of war and regime change. Nur jetzt, glaube ich, was passiert ist, dass der Trump nicht sich gewagt hat, wie der Kennedy damals, dem CIA die Stirn zu bieten. Kennedy damals hat bekanntlich sich verkracht mit dem Dulles, dem mächtigsten Mann in Washington. Damals hat ihn gefeuert und der war nachher auf seinem Komitee. Kennedy wurde auch verleumdet als Russlandfreund, wie Trump natürlich auch, und wurde auch bedroht, wie der Trump jetzt, wie der Chuck Schumer gesagt hat, it takes the intelligence to have 6 ways until Sunday getting back to you if you go against the CIA. It's very stupid of you, Mr. Trump, to go against the CIA. Nun, ich glaube, was er gemacht hat, der Trump, ist im Gegensatz zu diesem Mann, der sich gegen den einzigen Journalist, der sich gegen den Irakkrieg ausgesprochen hatte, eine sehr populäre Show hatte, den CSNBC, und geschmissen wurde damals vor dem Irakkrieg. Der Trump, glaube ich, am Ende ist kein Kennedy, leider Gottes, und wird jetzt, so wie es aussieht, wo habe ich das letzte, wird mit den Mächtigen, mit dieser Lobby in Washington, dieser War Lobby, reitet er jetzt mit denen, um sich vielleicht zu, weiß nicht, aus Schwäche, Charakterschwäche, aus als Verteidigungsstrategie oder aus Überzeugung auch, wer weiß, wenn er eine Überzeugung denn hat, seitdem wir es mag, es ist das Fazit, dass der Trump im Moment auf dem gleichen Zug so gestiegen ist, wie vorher auch schon der Obama auf seine Art und der Bush und der Clinton auf ihre Art. Und mit dem gebe ich ab an Erich Griesen. Dankeschön.
Ich denke, dass also beim Fernsehen haben wir gelernt, im Schnelldurchlauf rückwärts Material zu sichten.
Ja, das war ein Krüsimüse, weil ich eben gestern meine Präsentation verloren habe am Abend.
Ja. Nee, ich denke, deshalb machen wir jetzt, Erich und ich, das zusammen. Tun wir dich ein bisschen in Mangel nehmen. Gerne. Ein Kreuzverhör. Also,
darf ich gerade einen Vorschlag machen, Werner? Genau. In deiner Präsentation, ganz kurz, und da hast du es wieder weggeblendet, war eine Seite, da steht Solutions. Könntest du nicht, bitte, um das zu vermeiden, was wir nämlich jetzt kurz davor sind, nämlich in eine totale Depression zu verfallen, aufgrund dieser unglaublich komplexen Geschichte, könntest du nicht die Solutions, die du siehst hier, mal kommentieren? Vielleicht ist dann unsere Depression, nicht derart akut, wie sie jetzt gerade zu sein scheint.
Man versucht sich ja immer wieder. Ich habe das damals formuliert gehabt, ich weiß nicht, es gilt wahrscheinlich auch heute noch, dass die Idee sei, eine Kombination von, weil es gibt ja diese Blame Game, oder es ist alles die Amerikaner schuld, oder alles das Ausland schuld, oder es ist alles diese tribalen Muslime schuld. Und ich glaube, beides stimmt ein bisschen, oder? Und deshalb habe ich eben gedacht, man muss auf verschiedenen Ebenen da funktionieren oder agieren. Und ich glaube schon, dass das Rapprochement zwischen Amerika und Russland essentiell wäre und dass diese so weit wie möglich, dass man nicht, und es gibt ja als einen offenen Kanal auch über Syrien noch, aber es ist nicht genug. Das hat einen, zu einem gewissen Grad hat der Trump ja jetzt schon angedeutet, er wollte die Truppen aus Syrien nehmen, er hatte auch schon Programme geschlossen von der CIA und so weiter. Also zu einem gewissen Grad ist das schon passiert, aber jetzt ist das, the fat is in the fire. Das Ganze ist schon so entwickelt, das brodelt ja schon überall, dass es schwierig ist. Und er musste auch das zurücknehmen, dieses Versprechen, dass er die Truppen abziehen würde, auf Druck des Pentagon und so weiter. Also das ist ein Problem. Aber ich glaube trotzdem, eigentlich hat Amerika dort nichts zu suchen, denke ich. Weil Die Realisation, dass es kein Zero-Sum-Game ist. Also ich meine, für die Saudis und die Kataris eigentlich, und die Kataris realisieren das, glaube ich, im Moment, aber die Saudis realisieren es nicht und die UAE denken auch nicht. Ich glaube, sie denken, es gibt ein paar, die dort denken, dass sie tatsächlich das so weit treiben können, dass sie einen Krieg gegen Iran irgendwie gewinnen könnten. Und ich weiß nicht wie, weil wenn die Iraner nur eine Rakete dort in Dahran reinschießen, dann ist das Öl weg für 1-2 Jahre, weil das sind so sensitive Anlagen. Die müssen gar keine Atomraketen haben. Also ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen, aber es gibt solche, die wirklich so besessen sind, dass sie das tatsächlich in Erwägung ziehen. In Kombination mit Israel und den USA natürlich. Die Lösung für Syrien und so weiter, das war ein bisschen in Genf schon vorprogrammiert, aber es ist natürlich, es müssen alle an den Tisch. Damals, glaube ich, in Genf, am Anfang war auch Iran nicht an den Tisch. Und es müssen alle, und die Russen, die Iraner, die Saudis und so weiter, müssen an den Tisch, wie in Katar damals, wie in Libanon im 1989, als in Taif alle Parteien, alle Kriegsparteien an den Tisch kamen und den libanesischen Bürgerkrieg endeten. Und ich meine, es gab in Astana jetzt, wie wir es wissen, so auch ein bisschen einen gewissen Fortschritt in diesem. Dann gibt es natürlich, ich meine, das ist mehr kulturell, aber es ist immer noch nicht ganz da. Die Medien, aber auch der politische Diskurs müsste natürlich geändert werden. Ich meine, diesen Poeten, den ich da gezeigt habe, Adonis, wie der kam nach Katar oder auch sonst auf Al Jazeera, da gab es Todesdrohungen gegen ihn. Und Al Jazeera hat dann 3-4 Leute eingeladen und alle haben gesagt, der muss umgebracht werden, und weil er ein Heretiker ist und so weiter. Sie hatten keinen, der seine Position vertrat. Also das muss geändert werden, diese Hetzkampagnen in den Medien. Jetzt haben wir eine Hetzkampagne von Katar und den UAE gegeneinander. Also diese kind of Roundtable müsste jetzt auch zwischen Katar und UAE und also den Emiraten und Saudi gemacht werden unter der Leitung von Trump und den Amerikanern. Und Trump hat das einmal angedeutet gehabt mit dem Emir von Kuwait, glaube ich, vor 1-2 Jahren. Und jetzt hat das fallen gelassen. Also jetzt gehen sie individuell nach Washington, aber das ist nicht die richtige Strategie. Die müssten alle gezwungen werden. Und der Trump könnte das machen, hat aber nicht die Courage, dass er zwingt, die Saudis und die Emirate an den Tisch zu setzen und mit ihm wegen Katar. Aber bisher, glaube ich, tanzt er nach der Pfeife der Saudis und der Emirate.
Aber Marc, Entschuldigung, ja. Das sind nicht die Lösungen, das sind die Bedingungen einer Lösung, ja. Und die sind nicht erfüllt in diesem Moment. Jetzt kommen wir doch wieder in die Depression.
Also, ja, das wurde geschrieben ein Weilchen her. Ja,
aber das ist alles, das ist klar, da sind wir alle einverstanden, das müsste es geben, ein Roundtable die, gut, die Astana-Gespräche, das ist eine andere Geschichte, das hat bis jetzt nicht gebracht.
Ja, nicht sehr viel. Also ein bisschen was, aber nicht sehr viel, ja. Aber ja, ich meine, haben Sie eine bessere?
Nein, wir versuchen ja krampfhaft an dieser Depression vorbeizusteuern. So ist es, ja. Ja.
Fragen an Marc Pfarrer, bitte. Du hast eine solche Überfülle von Informationen gemacht.
Ja, sorry.
Wenn man das sich so anhört, also ich befasse mich ja auch jetzt seit ungefähr 50 Jahren mit dieser ganzen Region, aber wenn ich mir das so anhöre, kann ich eine nur noch sagen, es ist alles noch viel schlimmer als gedacht.
Ja. Jetzt gibt es, ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe oder das geträumt habe, es gibt ja diesen Plan der Amerikaner, die in, wann war das, Amalia, in 2006 ist das aufgekommen, New Middle East. Das ist eine alte
Greater
Geschichte.
New Middle East.
Greater New Middle East. Hast du die Karte hier drin? Oder
nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie habe.
Ja, ich habe sie auch hier, aber ja, das wäre dann eine
Pentagon-Präsentation.
Genau, das wäre die Lösung der neuen Grenzziehung im Nahen Osten. Das heißt, ein unabhängiges Kurdistan, ein unabhängiges Baluchistan. Ja. Vergisst man immer, die Baluchen vergisst man immer, es ist ein unterdrücktes Volk. Die Baluchis, ja. Ein schiitisches, arabisches Staat, dort wo das Öl ist, alles sehr auch so etwas wie es könnte so sein, aber ist alles nicht realistisch, nicht wahr?
Ja, das ist wirklich, es wäre extrem blutig, wenn das, nein, es geht.
Extrem blutig.
Aber es geht, sowas in der Art wurde ja forciert jetzt, in der Art, in Syrien zum Beispiel und so.
Also kannst du jetzt, wir treffen uns ja nächstes Jahr wieder, hoffe ich, kannst du eine Prognose wagen, Wir haben gestern gehört von Arnold Höttinger, der Nationalstaat ist gescheitert. Syrien ist gescheitert, das ist keine Frage. Assad ist eine Frage der Zeit. Irgendwann wird er weg sein, nach all dem, was passiert ist, will ich mal sagen. Oder bist du nicht einverstanden? Und wie würdest du Syrien jetzt zeichnen, die Grenze von Syrien und wie es dort weitergehen könnte?
Na, ich meine, jetzt kommt es auf, was die Israelis, wie weit sie gehen wollen. Also ob sie wirklich nur möchten den iranischen Einfluss eindämmen, was eigentlich das Ziel war am Anfang, glaube ich, oder ob sie doch noch einen Schritt weitergehen wollen. Mhm.
Also gehen wir mal davon aus, dass sie nicht einen Schritt weitergehen wollen.
Ja, gestern haben sie was gemacht. Ja, aber also ich glaube, wie der Mark Twain gesagt, the reports of my death are greatly exaggerated. Also ich glaube, von Anfang an hat man immer gedacht, dass der Assad schnell weggeht. Nein, er hat große Unterstützung. Ja. Sagen wir von 30%, 40%, aber das ist ein großer Chunk, auch von gewissen Sunniten. Und dass die einzigen halbwegs lebbaren Orte von Syrien sind seine Gebiete jetzt. Aber es wäre nicht mehr das gleiche Syrien sicher. Ja, mhm. Das wird sicher so sein. Nein, die Gefahr war immer schon, dass das Ganze sich ausweitet. Man wird nicht apokalyptisch, ich kann auch Englisch sein, aber das könnte sich ausbreiten sehr schnell, weil ich meine, die Idee in Syrien für die Israelis war, Hezbollah zu eliminieren. Und ich habe das Bild gezeigt von Kerry und dem Assad in 2010, wie sie im Damaskus diniert haben. Und da hat er diesen Vorschlag gemacht. Also hör auf, die Hezbollah zu unterstützen und dann bist du okay. Aber hat Assad gesagt, das kann er nicht. Also seine einzige Unterstützung ist Iran und Hezbollah. Und dann ging das so weiter. Ich glaube, die Gefahr ist eher, dass es eben auch mit Russland und so, man muss sich vorstellen, wenn jetzt ein amerikanischer Soldat, wir haben 2000 Soldaten dort, oder die russischen Soldaten, die Flugzeuge fliegen. Vor einer Woche gab es einen S-35, der die Russen gesagt haben, ein Vogel hätte ihn getroffen. Ja, ich glaube, ich habe einen Vogel. Und dann ein Helikopter, glaube ich, vor 3 Tagen auch noch ist abgestürzt. Also ist es gibt schon einen Proxy-Krieg, der schon vieles wird nicht verschwiegen oder nicht, nicht wirklich publiziert und der schon dort am Lodern ist. Ja.
Mhm. Hans-Joachim?
Ich möchte mal eine etwas positivere
Blick in die das unterstützen wir.
Vor einigen Jahren war mein Projekt aufgegleist worden im Zusammenhang mit der Deutschen Bundesbahn, glaube ich, DB Konsorz, dass Qatar jetzt auch eine Eisenbahn
ist. Riesig, ja.
Qatar hat ja etwa die Größe von Hessen. Ich weiß nicht, ob ich da recht habe.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, was so Hessen ist.
Und man wollte ein Eisenbahnnetz bauen, das dann auch einmal mit Saudi-Arabien
und Bahrain,
und Oman.
Überhaupt Frage 1, weil daran weitergearbeitet und Frage 2, die Golfstaaten wollten sich ja auch ein zusammenhängendes Bahnnetz schaffen, was dann eines Tages auch mit Kuwait sollte verbunden werden. Gibt es dazu irgendwelche Neuigkeiten?
Ja, das ist alles, das können Sie sich ja selber ausmachen, wahrscheinlich, dass jetzt alles ins Wasser gefallen ist. Die Projekte waren da, auch nach Bahrain wollten sie eine Brücke bauen und dann billige Arbeitskräfte zu integrieren, weil Bahrain ist ein bisschen ärmer wie Katar. Aber nein, das ist jetzt alles natürlich gestrichen. Es gibt hier keine Grenze, es ist alles geschlossen, es ist eine Blockade. Und die Saudis haben immer schon, wie sagen wir, waren Spielverderber, immer schon. Die Kataris hatten schon vorher Projekte, Gas zu liefern nach Kuwait, ging nicht wegen den Saudis. Wie gesagt, diese andere Linie nach Syrien wurde auch boykottiert von den Saudis. Die Saudis haben das nie wollen erlauben, dass Katar da aufblüht vor ganz. Und die haben es trotzdem gemacht mit ihren Allianzen mit den USA und so weiter. Aber ja, sie haben aber die größte Subway der Welt, also die größte U-Bahn, oder wird jetzt gebaut in Doha für so 50 Milliarden und so. Und auch die Deutschen haben einen Anteil davon, aber auch von den Franzosen. Und andere, und das ist ein Riesenprojekt. Und das wird jetzt gebaut, das ist schon fast fertig. Für die WM, für die auch eine knappe 250 Milliarden Dollar werden da ausgegeben. Und ich habe damals, wie das angefangen hat mit dem Sohn von mir, habe ich gesagt, wieso, damals war 50 Milliarden, habe gesagt, das ist dann wahrscheinlich, ihr braucht die WM nicht, ihr macht kein Geld draus. Aber wir haben das Geld. Tut das Geld doch lieber in Erziehung und andere Sachen. Ja, das können wir auch machen. Also ich meine, aber jetzt 250 Milliarden kostet das Ganze. Und mit dabei ist eben diese U-Bahn, die sehr, sehr... Eine Bonanza ist auch für die westlichen Firmen und deshalb haben sie ja so viele Freunde in der Welt.
Ich habe noch nicht richtig verstanden, wieso, dass der Emirates, UAE und Katar sich so spinnefeind sind. Ist das aufgrund der Politik oder doch ist es eine Wirtschaftskonkurrenz?
Es ist eine Mixtur. Ich glaube, ich würde 4-5 Faktoren. Also einerseits the inherited fraternal strife, also dieser Bruderzwist. Ja. Den gab es ja immer schon. Und den kann man lang zurückgehen. Da gibt es auch Geschichten, wenn ich in die Geschichte gehe jetzt. Also das war da. Aber das war ja so schlimm wie jetzt, war es ja nicht vorher. Also und ich glaube zum Beispiel die WM, das wäre schlauer gewesen von den Kataris, wenn sie es mit den Emiraten gemacht hätten oder mit den Saudis. Weil das wäre logistisch besser gewesen und auch politisch hätte es integriert. Aber naja, Schnee von gestern, oder wie sagt man, Schwamm drüber. Der andere Faktor ist die Muslimbrüder, habe ich gesagt gehabt, oder? Dass diese Unterstützung, obwohl da ein Quäntchen von Scheinheiligkeit oder Hypocrisy ist bei den Saudis und bei den Emiraten, weil die haben ja auch islamistische Gruppen unterstützt in Syrien. Aber die Emirate sind quasi säkular, der Mohammed bin Zayed, also faschistisch säkular zum Teil, kann man so sagen. Jetzt Mohammed bin Salman will sich auch outen als moderner, säkular. Und die Kataris haben halt immer noch gesetzt auf diesen politischen Islam. Mhm. Und vor allem mit der Türkei und mit Erdogan jetzt. Und das ist jetzt wirklich die geopolitische, die Masken sind gefallen.
Aber es ist auch keine Erfolgsgeschichte, oder doch?
Die Allianz mit der Türkei? Mhm. Ja, also hat die Kataris jetzt nicht, aus dieser Krise hat sie ihnen ein bisschen geholfen. Die Türken haben symbolisch ein paar Truppen dort stationiert und die Milch kommt jetzt aus der Türkei, also nein, kommt auch aus Katar, aber gewisse der Provisionen. Ja. Aber nicht aus der Türkei, ich glaube aus Australien oder sowas. Ja, aber ja. Und das Katar-Yoga ist nicht schlecht. Ich esse es jeden Morgen und es ist fast so gut wie Tony, nicht ganz, aber ja. Ist, oder Coop, aber Coop ist sehr gut eigentlich, aber. Aber es ist gut, das Joghurt. Ich weiß auch nicht, wie sie es machen. Sie haben die Kühe dort geholt von Australien und das Joghurt ist ziemlich gut. Mhm. Ja, aber ja, Witz da, aber im Generellen hat das zu tun mit, also Wirtschaft kann man auch sagen. Man könnte denken, dass die Saudis vielleicht indirekt hätten gern einen Zehnten oder gewollt von Katar. Mhm. Wenn die Katar sie vielleicht abgezahlt hätten, dann hätten sie vielleicht können einen Weg rausfinden auch.
Ja, ich denke, wir haben vieles angestoßen in dieser Debatte. Übrigens über den Fehler, Sand darüber und so. Es gibt einen wunderschönen iranischen Spruch, der heißt, und kaum ist Gras über einen dummen Fehler gewachsen, kommt ein Kamel und frisst es wieder weg. Ja. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Vorläufig. Dankeschön. Und, Dankeschön.